DW Menschen und Märkte.
Biden und die Börsen, VW in China und deutsche Autos für Afrika. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Weltweit war ein Aufatmen vernehmbar. Endlich wieder ein Politiker an der Spitze der weltgrößten Wirtschaftsmacht. Die 4 Jahre des auch bei größtem Bemühen nicht zu ergründenden Reality-TV-Stars als US-Präsident sind nun also, wenigstens vorläufig, Geschichte. Immer ein Ohr am Puls der Wirtschaftszeiten haben traditionell die Börsianer. Und wie die auf den Präsidenten Joe Biden reagieren, sagt uns nun Dorothee Holz.
Was für ein Willkommensgeschenk. Die Wall Street begrüßt den neuen US-Präsidenten mit neuen Rekorden. Der Dow Jones stieg auf knapp 31.200 Punkte. Auch in Frankfurt herrscht Kauflaune. Der DAX hat wieder den Sprung über die Marke von 14.000 Punkten geschafft. Doch die Gefühle der Frankfurter Börsenhändler sind gemischt. Oliver Roth und Arthur Brunner.
Also bei mir kam das Gefühl der Erleichterung hoch, weil ich die Hoffnung habe, dass Normalität in den politischen Alltag zurückkehrt. Und selten habe ich mich so sehr über Normalität gefreut wie am Tag der Amtseinführung von Joe Biden.
Man soll sich nicht so stark von Emotionen leiten lassen. Es wird viel inszeniert und das Ganze zielt ja auf Emotionen. Aber ich denke, in der Sache wird auch Joe Biden hart bleiben, nur der Ton wird sich ändern.
Emotionen, dafür kann man sich an der Börse nichts kaufen. Für die Finanzmärkte zählt vor allem eins: Geld. Und da schöpft die neue Regierung aus dem Vollen. Die Devise, die die neue Finanzministerin und ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen ausgegeben hat, heißt: Der Staat muss in der Krise groß handeln. Michael Heise, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter HQ Trust.
Wenn man die Konjunkturprogramme seit Ausbruch der Corona-Krise addiert, dann kommt man auf über 5 Billionen. Das ist mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt.
Oliver Roth vom Handelshaus Otto Seidler macht die Rechnung für die Börse auf.
Das ist der Brennstoff an der Börse, dass zusätzlich zu dem niedrigen bzw. billigen Geld, das die Notenbanken herausgeben an Krediten, noch jetzt der Stimulus dazukommt und weiterer Stimulus ja nicht ausgeschlossen ist.
Die Aussicht auf die große Geldflut hat bereits Wirkung gezeigt. Seit den US-Wahlen Anfang November 2020 hat der bekannteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones, 15% zugelegt. Von den vielen Billionen sollen aber alle Amerikaner profitieren, besonders die Abermillionen Arbeitslosen. Volkswirt Michael Heise setzt große Hoffnungen in dieses Programm.
Ich glaube, dass Biden es auch gelingen wird, mit dieser Wirtschaftspolitik die große Spaltung in den USA zumindest ein wenig zu mindern.
Das Land wieder zu einen, das war gestern die Hauptbotschaft in Bidens Antrittsrede.
This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America.
Aber auch da herrscht auf dem Frankfurter Börsenparkett eher Skepsis.
Also alles, was wir jetzt sehen, sind Vorschusslorbeeren für einen Präsidenten, von dem man hofft, dass das, was gesagt wird, vielleicht auch tatsächlich dann stabil so umgesetzt wird. Deshalb feiern wir jetzt die Feste und irgendwann im Laufe des Jahres 2021 werden wir mit Sicherheit das eine oder andere Mal auch mit dem Kater aufwachen an den Börsen.
Das war ein Bericht von Dorothee Holz aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Heute startet das UNO-Jahr für die Beseitigung von Kinderarbeit. Denn statt zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu machen, müssen weltweit noch mehr als 150 Millionen Minderjährige arbeiten. So lauten Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das Aktionsjahr soll dem Ziel der Staatengemeinschaft, die Kinderarbeit bis zum Jahr 2025 zu eliminieren, neuen Schwung verleihen. Dietrich Karl Meurer mit Einzelheiten.
In einem kleinen Ort vor den Toren der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sitzt eine 11-Jährige mit ihren Geschwistern vor dem Haus und näht Fußbälle. Pro Tag schafft sie 2 Bälle und erhält dafür gerade einmal umgerechnet 23 Cent. Die Familie des Mädchens ist auf den Verdienst der Kinder angewiesen. Ob als Näherin, als Straßenverkäufer, als Helfer in der Landwirtschaft oder auf Baustellen, weltweit müssen etwa 152 Millionen Kinder arbeiten, so schätzt die Internationale Arbeitsorganisation ILO in Genf.
90% etwa finden in afrikanischen, arabischen, asiatischen Ländern statt, 10% verteilt sich auf Lateinamerika und Europa.
Weiß Thomas Wissing, der sich als Teamleiter bei der ILO mit grundlegenden Menschenrechten in der Arbeitswelt beschäftigt. Er erklärt,
Kinder sollen die Möglichkeit haben, am Schulunterricht teilzunehmen und sollen deshalb bis 15 Jahre nicht arbeiten. Da ist natürlich jetzt zum Beispiel Hausarbeit oder Zeitungsaustragen oder andere Sachen, die man 1-2 Stunden am Tag macht und die weder die Schule beeinträchtigen, noch die Hausaufgaben, noch die Zeit fürs Spielen, kein Problem.
Bei der ILO geht man davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie die Lage in Sachen Kinderarbeit verschlechtert hat. Doch noch sei es für eine abschließende Beurteilung zu früh.
Es gibt natürlich Kinder, die ihre Jobs verloren haben. Es gibt umgekehrt aber auch viele, die aus wirtschaftlichen Gründen die Familie mit unterstützen müssen. Also es gibt eine ganze Menge Kinder mehr, die jetzt arbeiten. Und wir fürchten, dass die Covid-Krise dazu führt, dass wir in einigen Monaten einen Anstieg der Kinderarbeit beobachten werden.
Dabei hatten sich alle UNO-Staaten im Rahmen der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung dazu verpflichtet, die Kinderarbeit zu bekämpfen und bis zum Jahr 2025 zu beseitigen. Es gibt bereits Erfolge. Seit dem Jahr 2000 ist die Kinderarbeit um 38% zurückgegangen. Doch um sie komplett abzuschaffen, muss noch mehr geschehen. Was genau, das erklärt Thomas Wissing von der Internationalen Arbeitsorganisation.
In einigen Ländern muss die Arbeitsinspektion gestärkt werden, um zu gucken, dass die Fälle aufgedeckt werden. In anderen Ländern geht es tatsächlich darum, mehr Gelder zur Verfügung zu stellen, um die Sozialsysteme auszubauen. In anderen Ländern geht es darum, mit Zivilgesellschaften zusammenzuarbeiten, um Alternativen zu entwickeln für Kinderarbeit. Also es gibt ein breites Spektrum von Möglichkeiten, was getan werden kann und was getan werden muss. Aber es führt immer wieder darauf zurück, die ökonomischen Bedingungen für die Familien zu schaffen, um auf Kinderarbeit verzichten zu können.
Darauf soll hingewirkt werden mit dem heute beginnenden UNO-Jahr für die Beseitigung von Kinderarbeit. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste in den nächsten 5 Jahren die Zahl der arbeitenden Kinder jeweils um 30 Millionen reduziert werden. Das sei zu schaffen, gibt sich Thomas Wissing von der ILO optimistisch.
Es hängt wirklich davon ab, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dass massiv Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass man sich schnell einig wird, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen im jeweiligen Land.
Bereits heute, während einer virtuellen Veranstaltung zum Start des UNO-Jahres zur Beseitigung von Kinderarbeit, sollen konkrete Maßnahmen einzelner Staaten veröffentlicht werden.
Soweit Dietrich Karl Meurer. In Europa wurden in den vergangenen Monaten Corona-bedingt so wenige Neuwagen verkauft wie seit Jahrzehnten nicht. In China läuft das Geschäft aber schon wieder. Im Ursprungsland der Pandemie ist die Krise größtenteils überwunden und zugleich in die großen Autobauer die schlechten Zahlen an den Heimatmärkten mit guten Zahlen aus China wieder aus. Zum Beispiel Volkswagen, berichtet unser Korrespondent Steffen Wurzel.
Der größte deutsche Autokonzern rechnet in China mit beträchtlichem Wachstum dieses Jahr. Das sagte Volkswagens China-Chef Stefan Wöllenstein in Beijing. Der VW-Manager glaubt, dass in China dieses Jahr insgesamt noch mehr Neuwagen verkauft werden als im Jahr 2019, also vor Beginn der Corona-Krise. Wöllenstein rechnet außerdem damit, dass VWs Marktanteil in China noch größer werden könne als bisher. Schon jetzt ist fast jeder 5. verkaufte Neuwagen in China ein Auto aus dem Volkswagen-Konzern. Audi, Porsche und Skoda also inklusive. Die Abhängigkeit des Volkswagen-Konzerns vom chinesischen Markt ist entsprechend groß, nach Ansicht einiger Analysten gefährlich groß. Probleme bereitet Volkswagen in China zurzeit der akute Mangel an Computerchips. Auch die anderen Autohersteller sind davon betroffen. Allein die Volkswagen-Gruppe in China musste im Dezember nach eigenen Angaben rund 50.000 Autos weniger produzieren als geplant. Wir rechnen damit, dass im ersten Quartal dieses Jahres 5-10% der Autoproduktion in China betroffen sein wird. Das entspricht etwa 300.000 bis zu 1 Million Autos, sagt der Shanghaier Autounternehmensberater Zheng Zhilin. Aufs Gesamtjahr gerechnet aber wird es die meisten Autokonzerne wohl nicht besonders treffen. Denn die meisten Hersteller in China haben noch eine Menge überschüssig produzierte Neuwagen auf Halde. Bei manchen entspricht dieser Überschuss einer Automenge von 1-2 Monatsproduktionen.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. China ist schon längst der wichtigste Absatzmarkt für die Autobauer der Welt. Es gibt aber noch einen weiteren Wirtschaftsraum mit mehr als 1 Milliarde potenzieller Kunden, Afrika. Könnte das nicht, eine kräftige und nachhaltige politische und wirtschaftliche Stabilisierung vorausgesetzt, ein ebenso lohnender Markt werden? Meine Kollegin Insa Wrede ist dieser Frage nachgegangen.
Viel Rost, viele Jahre auf dem Buckel, viel repariert und stinkende Abgase. In Afrika fahren in der Regel die Autos, die in den Industrieländern nicht mehr gewünscht sind. Der Markt für fabrikfrische Neuwagen ist sehr klein, aber er hat viel Potenzial, glauben einige Experten. Denn die Wachstumsraten der Wirtschaft sind hoch, immer mehr Menschen leben in Städten und die Automärkte sind nicht so gesättigt wie in den Industrieländern. Daher hat der Deutsche Verband der Automobilindustrie, VDA, vor kurzem verkündet, mit dem afrikanischen Verband der Automobilhersteller, AAAM, zusammenzuarbeiten.
Jeder Markt hat seine eigenen Herausforderungen und deswegen ist es für uns so wichtig, auf den Märkten auch früh präsent zu sein, Partnerschaften zu erschließen, Zulieferer zu erschließen, den Vertrieb zu entwickeln, auch die Besonderheiten der Märkte kennenzulernen. Und das ist das, was wir zusammen mit unseren afrikanischen Partnern zusammen tun,
sagt Kurt-Christian Scheel vom VDA. Nur 44 von 1.000 Afrikanern besitzen ein Auto. Zum Vergleich, in den USA sind es 830. Da fast ebenso viele Menschen in Afrika wie in China leben, hat der Kontinent ein immenses Potenzial für den Autoabsatz. Zumal die Bevölkerung weiter wächst. Wenn da nicht die Sache mit der Kaufkraft wäre. Schon jetzt gäbe es eine Mittelschicht, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Robert Kappel von der Universität Leipzig. Die umfasst nach Daten der Afrikanischen Entwicklungsbank rund 300 Millionen Menschen.
Aber die meisten von diesen 300 Millionen gehören zur unteren Mittelschicht. Die können sich neue Autos eigentlich nicht leisten.
Das erklärt auch, warum rund 80% der Autos auf Afrikas Straßen alte Gebrauchtwagen aus den Industrieländern sind. Während 2019 in China fast 21 Millionen neue Pkw verkauft wurden, waren es in Afrika weniger als 1 Million. Im besten Fall könnten die Neuwagenverkäufe bis 2035 auf 5 Millionen pro Jahr steigen, heißt es vom Afrikanischen Autoverband. Um den Verkauf von Neuwagen in Afrika anzuschieben, müssen vor allem bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Mehrere Länder wie Marokko oder Ghana wollen nicht mehr die Flut gebrauchter, veralteter Wagen über sich ergehen lassen und haben deren Import eingeschränkt. Außerdem sollten die 54 überwiegend kleine Länder in Afrika enger zusammenrücken. Wichtig für deutsche Autobauer und Zulieferer ist vor allem die Größe des Marktes, denn die Produktion lohnt sich erst bei bestimmten Stückzahlen.
Sie müssen es schon hinbekommen, dass sie für industrielle Produktion, für lokalen Bedarf diese Nachfragen sozusagen bündeln. Also ein Automobilwerk für die Nachfrage eines Landes macht in Afrika keinen Sinn,
sagt Christoph Kannengießer vom Afrika-Verein. Gegenwärtig werden Autos vor allem in Südafrika und Marokko produziert. Damit sich das ändert, müssten Wirtschaftsgemeinschaften zwischen afrikanischen Ländern gebildet und Handelshindernisse beseitigt werden. Die am Neujahrstag 2021 gestartete afrikanische Freihandelszone könnte dabei einen Schritt vorwärts bedeuten. Der Plan: rund 90% der Zölle sollen in den kommenden Jahren abgebaut werden.
Ich glaube schon, dass wir in 8 bis 10 Jahren ganz andere Verhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent sehen, was den innerafrikanischen Handel angeht und auch den Zugang zu Afrika als Markt, als Ganzes, als das heute der Fall ist.
Glaubt Kannengießer. Allerdings könnte man sich schon fragen, ob es aus afrikanischer Sicht nicht sinnvoller ist, eine eigene Autoproduktion aufzubauen, wie es Indien oder China gemacht haben, anstatt dass ausländische Konzerne die Gewinnmargen abschöpfen. Erste Ansätze gibt es bereits in Kenia, Uganda und Nigeria. Aber alle afrikanischen Produzenten haben eines gemeinsam: Sie produzieren homöopathisch kleine Auflagen. Für die Autoproduktion braucht es Kooperationspartner, Ingenieure und Vertriebsstrukturen, meint Kappel.
Von daher sollte man eher einen Weg folgen, den die Chinesen zu Anfang durchgeführt haben, nämlich Joint Ventures mit ausländischen Unternehmen, die dazu beitragen, dass eine eigenständige Autoindustrie sich entwickeln kann und vor allem auch die Wertschöpfungstiefe sich erhöht.
Auch beim VDA betont man, dass heimische Produzenten einbezogen werden sollen.
Also überall, wo es möglich ist, arbeiten wir mit afrikanischen Akteuren sowohl im Vertrieb als auch bei den Zulieferern zusammen und bemühen uns auch, das intensiv auszubauen natürlich.
In Südafrika scheint es schon ganz gut umgesetzt worden zu sein. Hier produzieren 7 internationale Hersteller seit Jahrzehnten und haben eine vielfältige Zuliefererlandschaft entstehen lassen. Zusammen beschäftigen Hersteller und Zulieferer über 110.000 Arbeitskräfte. Fahrzeuge, Kfz-Teile und Komponenten trugen 2018 knapp 7% zum südafrikanischen Bruttoinlandsprodukt bei.
Afrika, Automarkt der Zukunft? Dieser Bericht von Insa Wrede bildete den Schluss dieses Podcastes. Philipp Rabenstein in der Technik und der Gorich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.